Gut, los geht's. Erste Frage. Wir haben ja letztes Mal konjugierte Klassen kennengelernt und dann Folgerung 322 gesehen, konjugierte Klassen länge gleich Zentralisator im Netz. Wir machen jetzt noch weiter mit konjugierten Klassen und ich habe überlegt, ob wir dazu ein Beispiel machen sollten. Wer wünscht sich zum Thema konjugierten Klassen ein Beispiel? Also, dass wir mal uns eine kleine Gruppe schnappen und mal so konjugierten Klassen hinschreiben, mal gucken, wie man die ausrechnet. Ja? Prima. Dann machen wir jetzt ein kleines Beispiel hier zusammen. Und wenn Sie sich dann wünschen, dass wir das nochmal größer, ausführlicher, wie auch immer machen oder mit noch mehr Rechnung, dann einfach mir oder Jean-Luc sagen, dann mache ich dazu eine Podcast-Folge. Oder werde es einfach in den Rückblick auf Kapitel 3 einfließen lassen. Dazu frage ich Sie nachher ja auch noch, denn wir werden heute mit Kapitel 3 fertig und dann wird es das Thema Rückblick geben. So, wir gucken uns alles an. Das Mikro klingt sehr an. Da leuchtet was, da leuchtet auch was. Okay, da sind wir starten. Nochmal zur Wiederholung, worum ging es bei konjugierten Klassen? Naja, wir haben eine Gruppe G und wir haben gesehen, dass jedes Gruppenelement eine Abbildung von G in sich selbst bewirkt, und zwar per Konjugation. Das funktioniert so, dass man jedem Gruppenelement eine Abbildung zuweist, die heißt CG, so wie Conjugation, Konjugation mit G. Und CG bildet folgendermaßen ab: jedes Gruppenelement X wird abgebildet auf X konjugiert mit G. Da lasse ich jetzt diesen Buchstaben C schon weg, sondern schreibe einfach X konjugiert mit G hin. Und das ist G minus 1 mal X mal G. Und wir haben uns klar gemacht, dass für jedes Gruppenelement G diese feste Abbildung ein Gruppenautomorphismus von G ist. Sprich, es ist eine Abbildung der Gruppe G in sich selbst, sie ist bijektiv und sie respektiert die Gruppenstruktur, alles zusammen. In dieser Form wirkt die Gruppe auf sich selbst. Und ich habe nochmal eine Podcast-Folge gemacht, weil wir da in der Fragestunde drüber geredet hatten. Eine Podcast-Folge einfach nur zum Thema Gruppenoperation, wo ich mir zwei Gruppenoperationen schnappe und zweimal unterschiedlich erkläre, wie man das sprachlich machen kann. Einmal genauso wie in der Vorlesung und einmal mit dem Ansatz, dass eine Gruppenoperation ein Homomorphismus ist und was man eben dann machen und zeigen muss. So, vielleicht haben manche das schon gehört, weiß ich nicht, ich hoffe, es ist hilfreich. Dieses Beispiel, das Konjugationsbeispiel, das kommt da auch vor. Ich erkläre also auch nochmal genau, wie man sehen kann, was man als zeigen muss, um zu sehen, dass eine Gruppe auf sich selbst wird per Konjugation. Und wenn man das macht, dann stellen sich so ein paar ganz natürliche Fragen. Zum Beispiel sowas wie: Was sind denn die Bahnen? Wenn ich mir jetzt hier ein festes Gruppenelement schnappe, dann kann ich ja gucken, von wo nach wo komme ich mit diesem festen Element. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann aber auch gucken, wenn ich mir ein festes Gruppenelement schnappe, wohin komme ich von da aus per Konjugation mit den ganzen Leuten in der Gruppe. So, das sind die beiden Perspektiven. Also einmal ein festes Gruppenelement und ich gucke mir davon die Bahnen an. Und einmal, hey! Ich freue mich über eine Weihnachtsmütze. Hallo am Video. Stimmt, ich habe gar nicht Hallo gesagt und schön, dass Sie da sind. Ich habe einfach losgelegt. Okay, ich freue mich trotzdem, dass Sie da sind. Und Jean-Luc freut sich, weil er sich so hübsch gemacht hat wieder. Und er findet ganz toll, wenn andere Leute auch weihnachtliche Kopfbedeckung tragen. Oh, das bringt mich zur Weihnachtsvorlesung heute und ich muss noch überlegen, ob ich da auch eine weihnachtliche Kopfbedeckung trage. Eigentlich gehört sich das so. Ne? Ja, eigentlich müsste ich. Okay, ja, alles klar. Weihnachtsvorlesung. Heute, 4:15, ich glaube in Hörsaal 104, zwei Stockwerke unter uns. Wird bestimmt gut. Also ich bin da und viele andere Menschen auch und es wird bestimmt ein interessanter Vortrag und dann ist ja heute Abend auch noch die FSR-Weihnachtsfeier. Ja, ich sollte irgendwas Weihnachtliches tragen. Zurück zur Gruppenwirkung von G auf sich selber bei Konjugation. Perspektive 1. Ich halte ein festes Gruppenelement in der Hand und schaue mir die davon bewirkte Konjugationsabbildung an, dann kann ich mir die Bahn angucken. Und Möglichkeit 2. Ich nehme mir ein festes Gruppenelement und schaue, wohin kann ich das per Konjugation abbilden. Die zweite Perspektive ist die, die zu den konjugierten Klassen führt. Das heißt also, dass ich anfange mit einem Element A aus B und dann ist die konjugierten Klasse von A in G die Menge A hoch groß G. Das ist Notation, aber das ist ein bisschen intuitiv, hoffe ich. Da drin steckt nämlich, dass ich das kleine a mit allen möglichen Gruppenelementen der Konjugation abbilde und dann einfach gucke, wo ich überall lande. Nachdem wir das wiederholt haben, können wir das jetzt einmal durchxen an einer kleinen Gruppe. Wie gesagt, hat, ich mache jetzt ein kleines Beispiel hier und biete an, mehr Beispiele für Sie podcastmäßig durchzurechnen. Viel Spaß dabei, sich diese ganzen Rechnungen anzuhören, wenn ich das alles erzähle. Wir nehmen mal diesen Dreieck. Übersichtlich, es sind nur 6 Elemente und wir gucken jetzt mal, wie die sich in konjugierten Klassen sortieren. Ja? Die Elemente sind identische Abbildung, die 3 Transpositionen und die beiden 3 Zyklen. Und ich schlage vor, dass wir mit irgendeinem Gruppenelement anfangen, uns die konjugierten Klasse angucken und dann ein weiteres Gruppenelement auswählen, falls wir noch nicht fertig sind, das halt nicht in der davorigen Klasse liegt. Und dann gucken wir da, wie die Klasse aussieht, bis wir fertig sind. Sind nur 6 Elemente, wie schlimm soll das schon werden? Fangen wir mit der Klasse an, die die identische Abbildung enthält. Was ist die konjugierte Klasse der identischen Abbildung? Wo komme ich denn hin, wenn ich jetzt die Gruppenelemente nehme und die alle per Konjugation auf die identische Abbildung werfe? Wo komme ich da überall an? Na?
Nur auf die identische Abbildung.
Warum? Warum komme ich nicht per Konjugation woanders hin?
Weil wenn man sich das ausschreiben würde, hätte man ja jetzt Geo-1 verknüpft mit Identität, verknüpft mit G.
Ja.
Und ja, da kann man das auch schreiben als Geo-1 verknüpft mit G. Und da kann man die Identität auch, egal welches G ich nehme.
Richtig. Das heißt, wir verwenden, dass die identische Abbildung da das neutrale Element ist und nichts macht. Genau, das heißt, egal womit ich konjugiere, die identische Abbildung, die in der Mitte steht, fällt immer weg, weil die ja Verknüpfung nichts macht und dann kürzen sich die anderen beiden Leute weg und deswegen kann ich nirgendwo anders hin. Und das ist immer so. In jeder Gruppe ist das neutrale Element allein in einer konjugierten Klasse. Na gut, dann schauen wir uns jetzt irgendein weiteres Element an. Ich schlage vor, wir nehmen eine Transposition. Wir gucken uns die konjugierten Klasse von 1, 2 an. Oh. 2 Probleme, nein, nur 1. Ich bin schon auf der Tafel, ist es gut? Das zweite Problem kann ich lösen, diese 3 kann man nicht lesen, glaube ich. So. Wieder beantworten wir eine grundsätzliche Frage zuerst. Welches Element liegt in dieser Klasse ganz bestimmt? Ja? Haben Sie noch eine Frage?
Sie haben gesagt, in jeder Gruppe ist das neutrales Element oder?
In jeder Gruppe liegt das neutrale Element alleine in einer konjugierten Klasse. Okay. Ja, weil ich es nicht irgendwie wegbewegen kann per Konjugation. Das Element, was wir gerade, das Argument, was wir gerade gemacht haben, das funktioniert ja immer mit dem neutralen Element. Ne? Oder? Ja, danke, dass Sie nachgefragt haben. Dann kommt jetzt wieder meine Frage: Welches Element liegt in dieser konjugierten Klasse auf jeden Fall? Wohin komme ich auf jeden Fall von 1 zu 2 aus per Konjugation? Ja.
Auf 1 zu 2.
Genau. Welches Element nehme ich zum Konjugieren?
Die Identität.
Zum Beispiel die Tools. Okay. Das heißt, das sind ja auf jeden Fall da drin. Jetzt ist die Frage, wie ich die anderen Leute finde. Es gibt ja 2 Möglichkeiten. Ich kann irgendwie geschickt hingucken und irgendwas sehen. Oder ich kann einfach alle Gruppenelemente durchprobieren und alles ausrechnen, bis ich alles gefunden habe. Sie nicken so, als ob Sie das jetzt gerne machen würden. Hey, niemand gibt Ihnen jetzt die Schuld. Wir können das gerne machen. Wir haben Platz und wir haben Zeit. Also, aber wir können jetzt ein bisschen strategisch vorgehen. Ich sag mal, das mache ich jetzt nicht mehr, damit konjugiere ich jetzt nicht und damit konjugiere ich auch nicht, weil da ja auch nichts passiert. Das heißt, das erste interessante Element ist das da. 1,2 konjugiert mit 1,3. Ah, Moment. Wir haben doch so Rechentricks beim Konjugieren in symmetrischen Gruppen und aus denen können wir verschiedene Dinge lernen. Zum Beispiel können wir daraus lernen, dass die Form der Permutation, also aus wie vielen Zyklen die besteht und wie lang die sind, sich nicht ändern kann beim Konjugieren. Das heißt also, dass in so einer konjugierten Klasse von einer Transposition nur Transpositionen liegen können und nicht auf einmal 5 Zyklen oder so. Das ist doch gut zu wissen, oder? Ich muss also eigentlich nur gucken, ob ich von hier aus alle 3 Transpositionen erreichen kann oder vielleicht nur eine. Zu den 3 Zyklen komme ich sowieso nicht. So, das trägt, also Einschränkung 1, die Zeit spart. Und die andere ist, dass wir, wie gesagt, so Rechentricks haben bei Permutationen und dass wir deswegen nicht jedes Mal die Konjugation so ausschreiben und alles ausrechnen müssen. Probieren wir mal, ob wir uns noch erinnern. Was ist denn 1,2 konjugiert mit 1,3? Ja.
2,3.
2, 3, genau, weil ich nämlich 1 damit abbilde, dann kommt da 3 raus, die 2 bleibt fest und 3, 2 ist das gleiche wie 2, 3. Ah, super, das heißt, die kriege ich schon mal in meine konjugierten Klasse. Und wir gucken mal, ob es weitergeht. Ich bin vorsichtig optimistisch. Was passiert, wenn wir 1, 2 abbilden mit 2, 3, wo komme ich dann hin? Jemand anders? Ja?
1, 2.
1, 2, genau. 1 bleibt fest, 2 geht auf 3. Das heißt, ich erwische alle 3 Transpositionen. Das ist kein Zufall. Wenn Sie Lust haben, überlegen Sie sich mal, dass in einer symmetrischen Gruppe, egal wie groß, immer alle Transpositionen in einer konjugierten Klasse liegen. Nicht so schwierig, das zu sehen. Gucken Sie mal, ob es geht. Wenn Sie das wissen wollen und selber nicht alles hinkriegen, sagen Sie Bescheid. Ich habe über die Weihnachtsferien nicht so viel zu tun. Ich rechne gerne für Sie in der symmetrischen Gruppe rum. So. Jetzt haben wir noch nicht alle Gruppenelemente verarztet. Es fehlt noch was. Es fehlen noch die 3 Zyklen. Also schlagen wir uns 1, 2, 3 und gucken uns die Klasse davon an. Und Vorüberlegung, in dieser Klasse können nur 3 Zyklen liegen. Ne? Die Form darf sich gar nicht ändern beim Konjugieren. Davon gibt es nicht so viele. Es gibt nur 2. Wir müssen nur entscheiden, ob die da beide drin liegen oder auch nicht. Aha, okay. Sagen Sie mir ein Element, mit dem ich von dem einen 3 Zyklus zu dem anderen komme. Und schon sind wir fertig. Denn, dass das Element selber in der Klasse liegt, ist ja schon wieder klar. So, und ich behaupte, das andere kriegen wir auch. Und Sie können mir sagen, wie. Womit muss ich das konjugieren, damit der andere 3 Zyklus rauskommt?
2, 3.
2, 3. Genau, dann tauschen die. Super. Vielen Dank. Und damit haben wir jetzt unsere SYN 3 schön sortiert in 3 konjugierten Klassen. Die Längen sind 1, 3 und 2. Und wir sehen, dass immer alle Permutationen, die gleiche Form haben, auch wirklich zueinander konjugiert sind. Das stimmt in symmetrischen Gruppen immer, in Untergruppen davon gegebenenfalls nicht. Das heißt, wenn ich zum Konjugieren nicht alle Elemente der Gruppe benutzen darf, sondern nur eine Teilmenge davon, dann kann es sein, dass nicht immer alle, die die gleiche Form haben, in einer Klasse landen. Wenn Sie Beispiele dafür sehen wollen, sagen Sie mir bitte Bescheid. Habe ich alles. Ja. Oh, danke. Ja, mache ich gerne. Und liebe Videoleute, bedanken Sie sich bei Ihren Kollegen, dass ich das jetzt wegmache, denn das nervt ja die Videoleute viel mehr als uns hier, schätze ich. So. Okay, danke fürs Bescheid sagen. Noch mehr?
Dann kriegt man den Zyklus 1, 3, 2 auch, wenn man das konjugiert mit 1, 2, 3. 1, 3, 2.
Ah, Moment, kann das sein? Wie verhalten sich diese beiden 3 Zyklen zueinander? Ihr Kollege rechts daneben, ja?
Invers.
Die sind zueinander invers. Und wenn ich ein Element mit seinem Inversen konjugiere, kann nichts passieren. Da bewegt sich nichts, denn die sind ja vertauschbar. So. Immer wenn ich mit etwas konjugiere, was dann vertauschbar ist, dann macht die Konjugation nichts. Und das heißt, dass wenn ich was verändern will, ich lieber nicht das neutrale Element nehme, ich nehme nicht das Element selber, ich nehme nicht dessen Inverses, ich nehme überhaupt nichts, was in der davon erzeugten zyklischen Gruppe liegt. Ist alles raus, kann bei Konjugation nichts Interessantes machen. Ja. Dann, Moment, jetzt können wir direkt mal konjugierten Klassenlänge gleich Zentralisatorindex spielen, denn jetzt haben wir ja konjugierten Klassenlängen. Machen wir das auch noch. Und, was machen wir
noch? Ich habe eine Frage zum, also wir haben gesagt, dass alle Transpositionen liegen zusammen in einer
konjugierten
Klasse.
Genau.
Immer für eine symmetrische Gruppe.
Ja, genau. Wenn man eine SYN n hat, egal wie groß n ist, das war irgendwas mit ganz kleinen, ja, entweder gibt es keine Transposition oder ja, es stimmt immer. Und wenn ich dann die konjugierten Klassen in der großen Gruppe SYN n betrachte, also quasi die Klasse der Transposition 1, 2 hoch die ganze Gruppe, kriege ich alle Transpositionen.
Aber funktioniert das auch für zum Beispiel 3 Zyklen, weil jetzt alle 3 Zyklen zusammen, ja, das immer...
Ich behaupte, dass das für alle Zyklen geht. Ja, ich behaupte, dass es immer geht und überlegen Sie mal, ob Sie zeigen können, warum das so ist. Wenn man die ganze große symmetrische Gruppe zum Konjugieren benutzt, wenn man das einschränkt, dann gehen dann plötzlich Dinge schief. Und jetzt für Fortgeschrittene, das kann man noch weiter treiben, immer dann, wenn die Form der Permutation die gleiche ist, der sogenannte Zyklentyp, dann klappt das. Heißt also zum Beispiel, dass alle Doppeltranspositionen auch in einer konjugierten Klasse liegen. Und alle Permutationen der Form 3 Zyklus und Element von der 2 Zyklus dazu. sind auch alle in einer Klasse und so weiter. Egal, was ich mache, wenn der Typ der Permutation, also wie die zusammengesetzt ist aus Zyklen und wie viele und wie lange, wenn das gleich ist, sind die konjugiert. Deswegen sind symmetrische Gruppen, was das betrifft, sehr übersichtlich. Man kann, wenn man es einmal verstanden hat, die Klassen immer alle sofort hinschreiben, mit allen Vor- und Nachteilen, die es so hat. Dann machen wir doch jetzt nochmal eine Anwendung von Folgerung 322. Wie sieht das in dieser konkreten Gruppe aus? Jetzt ist also zum 3 die ganze Zeit und zum G. Und dann spielen wir das Spiel mal für die interessanten Klassen. Für die identische Abbildung ist es nicht so spannend. Da hat die Klasse Länge 1, der Zentralisator ist alles und da passiert nichts Interessantes. Aber bei den anderen beiden Klassen, da ist es interessant. Jetzt weiß ich also, dass der Index des Zentralisators der Transposition 1, 2 in der großen Gruppe G. Da weiß ich jetzt, wenn ich auf die rechte Seite gehe, dass das die Länge der Klasse von 1, 2 ist und diese Länge ist 3. Also ist dieser Index 3. Welche Ordnung hat nochmal die ganze Gruppe?
6.
Wenn also der Index 3 ist, dann heißt das, dass die Ordnung von diesem Zentralisator 2 sein muss. Welche beiden Elemente liegen da drin? Wir wissen jetzt, wie groß das ist und wir wissen jetzt auch, welche Elemente drin liegen, stimmt's? Nämlich?
Identität und der selbst.
Genau, die Identität und das Element selber. Und alle anderen halt nicht. Nichts ist ansonsten damit vertauschbar. Das wissen wir jetzt, das ist doch irgendwie schön. Und dann können wir das gleiche, naja, für die anderen Transpositionen können wir es auch machen, ist aber langweilig. Machen wir es noch für den 3-Zyklus. Der Index ist also 3. Entschuldigung, die Ordnung des Zentralisators ist also 3. Und welche drei Elemente liegen da drin? Im Zentralisator von 1, 2, 3. Richtig, die identische Abbildung und die beiden Dreizyklen, die sind ja zueinander invers, deswegen ist klar, dass die miteinander vertauscht sind. Und hier haben Sie jetzt eine Methode, wie Sie, wenn ich Sie nach einem Zentralisator frage, weiter einschränken können, was der sein kann. Das heißt, je nachdem, was es für eine Gruppe ist, in der wir da gerade arbeiten, können Sie dann anfangen und erstmal gucken, was sehen Sie und können sagen, ja, das liegt da drin, das auf jeden Fall nicht, okay, ich gucke mal, ob ich die Ordnung irgendwie einschränken kann und dann können Sie losmachen. Vielleicht erstmal Satz von Lagrange, hier ein paar Einschränkungen, ich gucke mal, kann ich vielleicht irgendwie die konjugierten Klasse erkennen und schauen, ob ich da rechnen kann und schwupp, kann es sein, dass Sie die Ordnung haben und dann ziemlich genau sagen können, was da drin steht. Das ist natürlich ein Babybeispiel, aber hey, wir haben jetzt schon mal das Prinzip gesehen. Und das ist in konkreten Gruppen manchmal gar nicht so spannend, auch wenn das ist, was ich in der Prüfung dann manchmal mache. Aber für abstrakte Überlegungen ist es total wichtig, solche Instrumente zu haben. Und damit kommen wir zur Klassengleichung. Oh, wir können die Klassengleichung auch gleich einmal konkret anwenden. Aber erstmal beweisen wir das Lemma, dass da Klassengleichung heißt. Da haben wir endlich die Gruppe. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir schauen uns die Gruppe quasi einmal an, also stellen uns sie so ausgebreitet vor und gucken uns die ganzen konjugierten Klassen an. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. So eine konjugierten Klasse kann aus einem Element bestehen, haben wir jetzt gesehen. Zum Beispiel das 1-Element der Gruppe, ne, liegt immer allein in seiner Klasse. Und theoretisch könnte es ja auch noch andere konjugierten Klassen geben, die Länge 1 haben. Und dann gibt es die anderen, die konjugierten Klassen, die größer sind. Aber alle Gruppenelemente sind jetzt feinsäuberlich sortiert in ihre konjugierten Klassen. So stellen wir uns das vor. Ja, und dann behaupten wir, wenn wir jetzt die Notation entsprechend wählen, das heißt, für die großen konjugierten Klassen nehmen wir jetzt Vertreter her, x1 bis xn, n ist eine natürliche Zahl oder 0. Dann haben wir noch die konjugierten Klassen, die einelementig sind, die kriegen keine extra Bezeichnung. Und dann behaupten wir, dass man die Gruppenordnung ausrechnen kann, indem man die Ordnung des Zentrums nimmt und dann dazu addiert, die Indizes der Zentralisatoren der Elemente, die wir ausgewählt haben, um die großen konjugierten Klassen zu repräsentieren. Also wie eine Bastelanleitung für die Gruppenordnung, wenn man die konjugierten Klassen kennt. Also wenn man da irgendwas weiß, dann kann man rechnen. Und wie wir sehen, hat diese Gleichung mehrere Bestandteile und je nachdem, was man für Infos hat, kann man halt die Bestandteile da reinfüttern und dann vielleicht was ausrechnen, was man noch nicht. Und die Idee, wie man das zeigt, die habe ich gerade in der Motivation und Beschreibung schon so ein bisschen mitgeliefert, nämlich, dass man sich die Gruppe anguckt. Man weiß ja, dass die in konjugierten Klassen zerfällt, dass wir hier also eine Partition der Gruppe bekommen als Menge. Das liegt daran, dass wir diese Wirkung haben der Gruppe per Konjugation auf sich selbst und dass dann ja die konjugierten Klassen nichts anderes sind als die Bahnen. Und man hat ja immer so eine Partition in Bahnen. Wenn man das benutzt, dann weiß man jetzt, dass man jedes Gruppenelement in genau einer konjugierten Klasse findet und da muss man einfach nur gucken, was für eine ist das. Ist das eine einelementige oder ist es eine von den großen, die repräsentiert werden von X1 bis XL? Genauso steigen wir auch in den Beweis ein. Moment, noch nicht. Ich fange an mit dieser Bemerkung, die ich gerade gemacht habe. Jedes Gruppenelement liegt entweder im Zentrum oder in einer dieser großen konjugierten Klassen. Und wenn ich groß sage, meine ich immer mindestens zwei Elemente. Jedes Element Y aus G liegt im Zentrum von G, denn im Zentrum von G liegen genau die Elemente, die mit allem vertauschbar sind und bei denen deshalb die Konjugation nie irgendwas macht. Das heißt, die liegen allein in ihrer konjugierten Klasse. Und dann gibt es noch die anderen. Oder es liegt in genau einer der konjugierten Klassen x1 hoch b bis hin zu xn. Das sind die Möglichkeiten, wo so ein Gruppenelement liegen kann. Ja.
Also ein strenges Entweder-Oder.
Hier ist es tatsächlich ein strenges Entweder-Oder.
Und kein logisches.
Ich überlege kurz, ob das wichtig ist. Ja, ich schreibe mal Entweder-Oder, weil ich hier aufgeschrieben habe, in genau einer. Und dann wäre das quasi die logische Fortsetzung davon. Wenn wir dann zählen, dann müssen wir ja sicher sein, dass kein Element gleichzeitig im Zentrum und in einer dieser anderen Klassen liegen kann. Stimmt. Ja, das ist ein Entweder-Oder, ich schreibe das mal hin. Liegt entweder im Zentrum von G oder in genau einer dieser Klassen. Vielen Dank, die Erklärung hatten wir gerade, warum das so ist. Denn eine konjugierte Klasse kann ja nur eine Länge haben. Und sie ist 1 genau dann, wenn das Element im Zentrum liegt und größer als 1 sonst. Und man kann auch immer nur in einer Klasse liegen. Denn wenn man in zwei verschiedenen wäre, dann könnte man ja von der einen Klasse zur anderen kommen durch Konjugation, dann wäre es also insgesamt eine, es wären nicht zwei. Nur das ist das gleiche Argument wie mit den Bahnen. Das liegt auch bei jeder Gruppenwirkung immer jedes Element der Menge in genau einer Bahn. Okay, jetzt wo wir das also haben, würde ich sagen, dass man einfach nur noch zählen muss. Denn dieses, es liegt entweder darin oder in einer dieser Klassen, heißt jetzt ja, ich kann nachgucken und die Gruppenelemente zählen, indem ich die Zentrumselemente zähle und die Leute in den Klassen. Das kann ich ja mal ausschreiben. Wir erhalten also, wenn ich jetzt die Gruppenelemente zählen möchte, na, erstmal gucke ich, ob das im Zentrum liegt, mein Gruppenelement. Dann zähle ich also die Zentrumselemente. Dann schaue ich, wenn ich außerhalb des Zentrums bin, in welcher konjugierten Klasse kann ich denn jetzt liegen? Das heißt, und in jeder konjugierten Klasse habe ich dann so viele Möglichkeiten, wie die Größe der Klasse mir das sagt, also die Länge der konjugierten Klasse. Das heißt, die nächste Möglichkeit ist dann, ich bin in der Klasse von X1 oder so weiter, oder ich bin in der Klasse von Xn. So, erstmal sind wir da. Und jetzt habe ich einfach nur benutzt, dass ich eine Partition der Gruppe bekomme. Ich habe einmal die einzelnen Zentrumselemente und dann habe ich die großen konjugierten Klassen. Und jetzt überlegen wir weiter, wie kann man das alles jetzt anders schreiben? Na, das Zentrum von G, das steht in der Klassengleichung, das lasse ich da einfach so stehen. Aber dann ist da ja sowas mit diesen Indizes. Die kommen aus dem, was da oben noch zu erkennen ist, aus konjugierten Klassenlänge gleich Zentrumsatzlänge. Daher kommt das. Die Länge der konjugierten Klasse von x1 ist doch genau der Index des Zentralisators von x1 in der großen Gruppe G. Das heißt, ich kann das hier ersetzen durch den Index vom Zentralisator von x1 in G. Plus und so weiter. Das mache ich jetzt für jede konjugierte Klasse. Das heißt, jedes Mal hier wende ich die Folgerung an, die wir gerade davor hatten, 3,20. 3,22. Das mache ich bis zum Ende. Und dann muss ich jetzt nur noch diese N-Terme zusammenfassen, so wie das bei der Summe steht, und dann ist es die Klassengleichung. Okay? Sie sehen also schon, die Hauptidee war, einmal sich klar zu machen, dass die Gruppe so partitioniert wird durch die konjugierten Klassen. Das war die eine Idee. Und die andere Idee war, die Folgerung zu verwenden, also die konjugierten Klassenlänge und den Zentralisator in den Zentrumsbereich. Das war's. Und jetzt schauen wir mal am Beispiel gestern 3. Wir können das Beispiel ja einfach fortsetzen von da oben, wie die Klassengleichung dort aussieht. Die Ordnung gestern 3 ist, tun wir kurz so, als ob wir es nicht wüssten, die Ordnung des Zentrums. Plus, nee, jetzt muss ich halt die verschiedenen konjugierten Klassen durchgehen und immer diesen Index dahin schreiben. Also nehme ich mir die erste Klasse, da weiß ich, die Länge ist 3. Wir haben da oben den Index ausgerechnet, der Index ist deswegen 3. Also habe ich das plus 3, das kommt von der Klasse, die zur Transposition 1, 2 gehört. Und dann gucke ich mir die andere noch fehlende konjugierten Klasse an. Wie gesagt, jetzt nur die konjugierten Klasse der Länge 2 oder mehr. Und das heißt, ich gucke mir nur die beiden großen an, nicht die eine identische. Das heißt, die andere Klasse, die ich mir anschaue, ist die. Und da ist die Länge 2. Und jetzt muss ich nur noch wissen, wie groß das Zentrum ist von der symmetrischen Gruppe. Das heißt, wir müssen einmal kurz überlegen, was für Elemente der symmetrischen Gruppe mit allem vertauschbar sind. Und das kann man zu Fuß machen oder man kann in die Klassen gucken, denn Zentrumselemente würden uns ja einelementige konjugierten Klassen geben. Und da sehen wir nur eine, nämlich die Klasse von der Identität. Das heißt, die Identität ist das einzige Element im Zentrum, das hat Ordnung 1. Und dann steht da 1 plus 3 plus 2 und das ist 6.
Das ist bei der, wenn man die ganze Gruppe nimmt, ist es dann immer nur die Identität?
Bei großen symmetrischen Gruppen ist es immer so. Bei der SYM 2 nicht, die SYM 2 ist abelisch. Ab 3 sind die symmetrischen Gruppen nicht mehr abelisch und dann ist das Zentrum immer nur die Untergruppe, die aus der Identität besteht. Ist auch was man beweisen muss, ist auch nicht komplett offensichtlich, aber nicht so schwierig, gehört auch zu den Sachen, die wir machen können. Ne? Wenn Sie Lust haben, Podcast-Folge. Oh, da könnte man so eine Fortsetzungsfolge machen, wo ich so Zwischenschritte erkläre und Sie dann immer selber weiterrechnen. Ja, sagen Sie mir am Ende einfach, was Sie haben wollen. Moment, ich glaube, Sie waren zuerst.
Ja, das ist so, Zentralisator ist sozusagen die Elemente, die
damit vertauschbar sind.
Also die als, ja.
Ich glaube, Sie verwechseln Zentralisator und Zentrum.
Also die Frage besteht auf der Voraussetzung, sagst, dass die XI haben mindestens 2 Elemente.
Ja, genau.
Und also die Klasse haben 2 Elemente, das heißt, es gibt Klassen, die nur ein Element haben.
Ja.
Aber sie sind alle in große Z sozusagen.
Die sind im Zentrum der Gruppe. Die Elemente, die eine konjugierten Klasse haben, die nur dieses Element selbst enthält, sind genau die Elemente im Zentrum der Gruppe. Das begründe ich jetzt nicht, weil ich nämlich glaube, dass ich das so oder so ähnlich in irgendeiner Übungsaufgabe verarztet habe. Irgendwas zu dem Thema habe ich gemacht und deswegen sollte ich das nicht zu viel erzählen. Aber wir hatten gerade noch eine Frage. Sie haben sich auch gemeldet.
Ja, ich Bei welchen Gruppen ist es jetzt praktikabel, die Gruppenordnung so auszurechnen?
Manchmal benutzt man das nicht, um die Gruppenordnung so auszurechnen, sondern um irgendwas anderes auszurechnen. Das heißt, man hat vielleicht die Gruppenordnung und man hat irgendeine andere Teilinformation und benutzt dann diese Summe und stellt es um, um was anderes auszurechnen, zum Beispiel. Oder um Einschränkungen zu machen, nach dem Motto, ja, wenn ich das weiß und das ist höchstens so groß, dann kann jetzt das andere nur so groß sein oder es muss mindestens so groß sein, auf die Art und Weise kann man es verwenden.
Ja. Was ich bis jetzt irgendwie nur glaube, aber nicht ganz so verstehe, ist, warum jetzt die Bahn und der Bahn 1-2 jetzt wirklich nicht noch die Dreierzüge drin finden kann. Oder
wenn
es
ja
größere Gruppen geht, warum jetzt nicht noch
ja
Vierer-Züge?
Ja, wir besprechen das. Also, nehmen wir an, in der konjugierten Klasse der Transposition 1-2 läge auch ein Dreizug. Nehmen wir mal kurz an, das wäre so. Dann würde es ja nach Definition der konjugierten Klassen bedeuten, dass wir ein Gruppenelement finden, das meine Transposition 1-2 auf diesen Dreizyklus konjugiert. Das heißt, es müsste sowas gelten wie 1-2 hoch mein Gruppenelement gleich dieser Dreizyklus, zum Beispiel 1-2-3. Aber wie soll das denn gehen? Wir wissen doch, wie Konjugation funktioniert. Ich wende das konjugierende Element auf die Leute an, da kann ja nichts dazukommen. Der Zyklus kann ja nicht plötzlich länger werden oder kürzer. So kann man das sehen. Das heißt, es ist schon irgendwie was Besonderes, dass man das relativ schnell sieht. Die haben ja auch gerade sofort gesagt, ach so, das liegt daran, dass wir da diese Rechenmöglichkeit haben mit der Konjugation, die einfacher funktioniert, als wenn man alles so ausschreibt. Aber.
Weil also ohne diesen Rechentrick wäre es ja jetzt vielleicht nicht so offensichtlich, aber mit dem Rechentrick.
Ja, aber vielleicht doch.
Ja, doch.
Wollen wir vielleicht mal kurz gucken, warum doch? Das ist ein kleiner Ausflug. Darf ich einen kleinen Ausflug machen? Hat jemand was dagegen? Niemand ist dagegen. Kleiner Ausflug. Hatte ich jetzt gerade die Übungsaufgabe? Ja, Pech. Ich nehme meinen Zweizyklus, dann machen wir es halt zu einer großen symmetrischen Gruppe, okay? Also wir nehmen ein T, T die Transposition, aus einer großen symmetrischen Gruppe zum L. T ist eine Transposition. Und jetzt nehme ich irgendeinen großen Zyklus. Ich mache mal FF wie 5 Zyklus, okay? Und wir tun mal kurz so, als könnten die vielleicht konjugiert sein und überlegen, warum das nicht geht und wir benutzen nicht unseren Rechentrick. F aus zum N und F ist ein 5-Zyklus. Okay, und wir überlegen uns theoretisch, warum die nicht konjugiert sein können. Also angenommen, es sei G aus S und N so, dass T hoch G das gleiche ist G. Das heißt, wir nehmen an, dass sie doch konjugiert sind. Jetzt benutzen wir nicht unseren Rechentrick, können wir auch nicht, weil die Sachen da ja nicht explizit stehen, sondern wir müssen jetzt irgendwie abstrakt argumentieren. Okay. Konjugation bewirkt einen Gruppenautomorphismus, verträgt sich also mit solchen Sachen wie hintereinander, also, wie heißt das, verknüpfen in der Gruppe, oder auch Inversenbildung oder so, ne? Diese ganzen Sachen sind damit verträglich. Also kann ich ja einfach mal t Quadrat anwenden. Einverstanden? Wissen wir, was t Quadrat ist? T ist eine Transposition. Was ist t Quadrat? Sie nicken, was ist es?
Die Identität.
Genau. Die Identität ist jetzt das gleiche wie t Quadrat. Jetzt werfe ich die Konjugation mit g darauf. Wenn ich die Identität mit g konjugiere, passiert nichts, stimmt's? T Quadrat ist dasselbe, also passiert da auch nichts. Jetzt verwende ich, dass Konjugation sich mit Hintereinanderausführungen in der Gruppe verträgt, also es ist das gleiche wie T hoch E mal T hoch E. Richtig? Bisher habe ich nicht nur abstrakt Gruppen-Dings gemacht. So. Jetzt setze ich ein, was T hoch E ist, das ist nämlich F. Dann steht da F mal F, das heißt, ich habe jetzt plötzlich einen 5-Zyklus, der, wenn ich ihn zweimal nacheinander ausführe, die Identität ergibt. Da bin ich jetzt persönlich so ein bisschen skeptisch. Und so kann man zeigen, dass es nicht geht.
Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Ich habe Spaß.
Achso, und der Form halber. Und Sie können das jetzt verallgemeinern, das Argument, und sich noch mehr überlegen. Das heißt, da kann man schon einschränken, was für Leute überhaupt zusammen in einer konjugierten Klasse sein können. Und dann muss man, wenn es um die verschiedenen Typen von Elementen geht, die die gleiche Ordnung haben, muss man dann vielleicht nochmal gucken. Aber ich habe hier in Wirklichkeit mit der Elementordnung argumentiert. Und jetzt bin ich mir sicher, dass es irgendeine Übungsaufgabe gibt, die irgendwas damit zu tun hat. Aber gut. Das heißt dann, dass Sie hoffentlich jetzt eine gute Idee haben. Zum Schluss kommt ein kleines Resultat aus der Kategorie Nett zu wissen, nette Anwendung von P-Gruppengedöns. Und ich mache das ein bisschen als Überleitung zum nächsten Kapitel, denn im nächsten Kapitel kommen die Sätze von Cauchy und von Sünow und da geht es ganz viel um Primzahlen. Hier ist das Lemma. Hier ist eine P-Gruppe. Nochmal zur Erinnerung, was das hieß. Das kleine P ist jetzt eine Primzahl. Und dass G eine P-Gruppe ist, heißt, dass G endlich ist und dass die Ordnung von G eine Potenz dieser Primzahl klein p ist. Einverstanden? So, und dann nehmen wir uns einen Normalteiler her von dieser Gruppe und dieser Normalteiler soll aber nicht nur aus dem neutralen Element bestehen, der soll größer sein. Er darf die ganze Gruppe sein, das ist erlaubt. Und dann werden wir zeigen, dass dann dieser Normalteiler geschnitten mit dem Zentrum der Gruppe nicht nur das Einzelelement enthält. Und daraus folgt dann, im Spezialfall, dass man für N einfach die ganze Gruppe einsetzt, dass das Zentrum der Gruppe nicht nur aus dem Einzelelement besteht. Und feiern wir das mal kurz. Oh, ja, das geht natürlich auch. Nee, Moment. Einfach weil es so, wie das da steht, vielleicht erstmal so, hä, was? Nehmen wir eine Gruppe der Ordnung 16. Über die wir nichts wissen, außer dass die Ordnung 16 ist. 16 ist eine Zweipotenz, also ist das eine Zweigruppe. Also wissen wir jetzt, ohne die Gruppe zu kennen, dass im Zentrum dieser Gruppe irgendwas liegt, was nicht das neutrale Element ist. Das heißt, da gibt es irgendein Element, was mit allem vertauschbar ist, aber was nicht das Einzelelement ist. Das ist doch bestimmt nützlich, auch wenn wir es nicht kennen, aber wir wissen, dass es sowas gibt. Super, das heißt auch, dass wir in der Klassengleichung schon mal wissen, dass da vorne, da wo das Zentrum genommen wird, zum Zählen, dass da wirklich was steht, nicht nur eins, sondern was Größeres zum Beispiel. Immer dann, wenn Sie eine Gruppe sehen, deren Ordnung eine Potenz einer Primzahl ist und wenn diese Gruppe nicht nur aus dem Einzelelement besteht, dann wissen Sie, dass im Zentrum interessante Leute rumlaufen. Oder? So, und jetzt können wir es kurz feiern und dann beweisen wir das. So. Ja, die zeigen das. Wie zeigen wir es? Ich zeige jetzt natürlich nur die Geschichte für den Normalteiler, denn das, was danach steht, ist ja eine Anwendung, nämlich dann, wenn n gleich g ist, und das zeige ich nicht extra, sondern wir gucken jetzt einfach, was macht dieser Normalteiler n? Ich sag mal, wo ich hin möchte, denn immerhin haben wir eine P-Gruppe und für P-Gruppen haben wir so besondere Resultate, die wir anwenden können. Und eins meiner Lieblingsresultate ist das P-Fixpunkt-Lemma. Das P-Fixpunkt-Lemma 315, das ist so ein Lemma, wo es darum geht, dass eine P-Gruppe auf irgendwas operiert. Und da wir hier eine P-Gruppe haben, möchte ich jetzt gerne, dass die auf irgendwas operiert. Und die Frage ist nur, auf was. Aber ich sehe noch eine Frage. Generell sehe ich gerade so viel Irritation. Was ist los?
Index n aus den natürlichen Zahlen alle Gruppenordnungen P-Ordnungen sind. Aber die ganzen geraden Ordnungen sind ja schon mal P-Ordnungen.
Nee. Nicht jede gerade Zahl ist eine C-Potenz oder Zweipotenz. Zum Beispiel ist ja 6 durch 2 teilbar, aber keine Potenz von 2.
Nicht?
2 nee. 2 hoch 3 ist 8. 2 mal 3 ist 6. Also das ist der Unterschied zwischen ein Vielfaches davon sein oder eine Potenz davon sein. Ja, ist gut, dass wir darüber reden.
Aber trotzdem,
wenn man,
es gibt auch keine große Zahl, die keine P jetzt verzahlen.
Ja, es gibt, ja, genau. Also im Verhältnis, das ist interessant, es gibt sehr viele Primzahlpotenzen und dann auch noch häufig ganz viele unterschiedliche Typen von Gruppen, die dann so diese Ordnung haben können. Das ist echt, also das ist ein Zoo, da will ich gar nicht erst mal anfangen. Aber im Verhältnis würde ich sagen, gibt es mehr, ist das überhaupt ein sinnvolles Wort? Wir reden über unendlich viele Zahlen. interessante zusammengesetzte Gruppenordnung, die nicht Primzahlpotenzen sind. So. Also wenn ich jetzt irgendwie mit so mit Abbildungen überlegen würde, wie reichhaltig das ist, dann habe ich das Gefühl, es gibt viel mehr interessante zusammengesetzte. Und genau, ich höre jetzt auf zu reden. Ah, ich habe gerade so wirklich die Gefahr gesehen, dass ich da jetzt noch nein, aber ich halte jetzt keine Predigt dazu. Okay, war das Ihre Frage? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Nein? Nein? Nein. Zurück zum Beweis. Puh, das war knapp. Ich möchte das PPX-Problem anwenden. Und das heißt, ich brauche irgendwas, worauf die Gruppe G operiert. So, jetzt haben wir ein bisschen Auswahl. Ne? Die Gruppe wirkt auf sich selber per Kombination, die wirkt auf der Menge der Nebenklassen von irgendeiner Untergruppe, Gedöns. Aber hier haben wir noch was, wir haben einen Normalteiler. Und Normalteiler zu sein heißt ja, dass man unter jeder Konjugationsabbildung fest bleibt im Sinne von, die Untergruppe bewegt sich nicht weg. Ne? Jedes Gruppenelement normalisiert N und bewirkt deshalb, wenn ich die Konjugation auf N einschränke, auf N eine Abbildung. Vielleicht schreiben wir das erstmal hin. Da N ein Normalteiler von G ist, gilt für alle G aus G. Na, wir hatten ja verschiedene Charakterisierungen von Normalteiler. Wir hatten sowas wie Rechts- und Links-Nebenklassen sind immer identisch. Das heißt, es ist egal, wie der Repräsentant steht. Und eine andere Art, das hinzuschreiben, war, wenn ich N mit G konjugiere, kommt wieder die Untergruppe N selber raus. Und das schreibe ich jetzt so. N mit G gleich N. Ja, aber das heißt doch jetzt, dass wenn ich die Konjugationsabbildung mache, nur mit Elementen aus N, also immer mit dem gleichen festen kleinen G, dass ich dann wieder in N lande. Egal welches kleine Element aus N ich mit G konjugiere, ich lande wieder in N. Ich kann also jetzt für mein kleines G, mit dem ich angefangen habe, die von G bewirkte Konjugationsabbildung nehmen und kann sie auf N einschränken. So, Einschränkung von Abbildern, so wie im ersten Semester. Okay? Mehr passiert hier gerade nicht. Das heißt, wir können die von G bewirkte Konjugation auf N einschränken. Einverstanden? In diesem Sinne habe ich dann also eine Wirkung von G auf N per Konjugation. Jedes Gruppenelement bewirkt eine Abbildung von N nach N per Konjugation. Jede dieser Abbildungen ist bijektiv, weil es eine Konjugationsabbildung ist. Also habe ich jetzt wirklich eine Permutation auf N. Und das Ganze ist sogar eine Gruppenwirkung, weil Konjugation eine Gruppenwirkung ist. Das heißt, der Unterschied ist einfach nur, dass ich jetzt G nicht auf sich selbst, also auf der ganzen Gruppe G per Konjugation wirken lasse, sondern nur auf dem Normalteiler. Aber es ist immer noch eine Gruppenwirkung und es ist immer noch alles erfüllt. Ja, es ist kurz vor Weihnachten, ne? Sie dürfen sich ganz viel wünschen. Wenn Sie die Podcast-Folge gehört haben zu Gruppenoperationen und wenn Sie das gut fanden, mit den zwei verschiedenen Möglichkeiten über Gruppenwirkung zu reden, und wenn Sie dann möchten, dass ich das alles nochmal erkläre mit dieser anderen Art und Weise, dann Bescheid sagen, dann mache ich das. Aber jetzt mache ich es so, ich schreibe also kein Wirkungshomomorphismus hin oder sowas, sondern ich sage einfach, G wirkt auf N per Konjugation. Und man muss dann einfach nachprüfen, was da steht bei der Definition von G wirkt auf irgendwas. Und das habe ich mündlich gerade getan. Ich habe es nicht alles hingeschrieben, aber ich habe es mündlich erklärt, warum alles für eine Gruppenwirkung erfüllt ist. Das heißt aber, dass wir jetzt am Ziel sind, jedenfalls im Sinne von, wir wollen gerne das PFX-Punkt-Lemma anwenden. Da brauchen wir eine Gruppe, die auf irgendwas operiert. Und das haben wir jetzt. G operiert auf N. Und im PFX-Punkt-Lemma hat man dann so eine Menge, die ist Delta. Das war die Menge der Elemente, die von allem fixiert werden. Ne? Die Idee beim PPX-Punkt-Lemma war ja, wir hatten Omega und dann hatten wir diese komische Menge Delta und dann wussten wir, dass P ein Teiler ist von der Mächtigkeit von Omega minus Mächtigkeit von Delta. So war das doch. Omega ist in diesem Fall der Normalteiler M, das ist die Menge auf der wir wirken. Jetzt müssen wir noch klären, was dieses Delta ist. Und ich habe ja gerade nochmal gesagt, was das im Lemma war, nämlich die Menge der Punkte, die von allem fixiert werden. Und jetzt überlegen wir mal, was heißt es, wenn man bei Konjugation von allem fixiert wird? Das Thema hatten wir schon, dann liegt man im Zentrum. Man muss jetzt also gleichzeitig in N liegen, das ist die Menge, auf der wir wirken, und im Zentrum von G, weil man mit allem vertauschbar ist. Wir wenden also jetzt das Fixpunktlemma an. Fixpunktlemma und die Nummer davon ist 3,15. Ist der Durchschnitt von n mit dem Zentrum von g. Und das Lemma liefert, dass p ein Teiler ist von der Mächtigkeit von Omega minus Mächtigkeit. Und was heißt das hier bei uns? Ganz konkret, Ordnung von n minus Ordnung von n geschnittenem Zentrum von n. Okay, was machen wir mit dieser Info? P teilt irgendwas. Okay. Ja, ich freue mich jetzt schon, weil ich weiß, wie es weitergeht. Was wissen Sie über die Ordnung von n? N ist ja immerhin eine Untergruppe von G und über G haben wir eine Voraussetzung. Was können wir sagen über die Ordnung von N? Wir wissen das. Wirklich? Ja?
Also es ist ein Teiler und damit auch eine Präpotenz.
Ah, und übrigens verwenden wir schon wieder das Z ein faktorieller Ring ist. Nur mal so. Teiler von Präpotenzen sind Präpotenzen. Das wüssten wir nicht, wenn es kein faktorieller Ring wäre. Es gibt Ringe, in denen sowas schief geht. Okay, kurz Algebra 1 feiern und es ist doch schon wieder vorbei. Den Ring Z feiern eigentlich. Genau, wie haben Sie jetzt argumentiert? Die große Gruppe G hat als Ordnung eine Präpotenz und dann, welchen Satz haben Sie verwendet, um jetzt Rückschlüsse auf die Ordnung von N ziehen zu können? Französisch mit L? Satz von Lagrange. Genau. In dieser Vorlesung ist Französisch mit L eindeutig bestimmt. In der anderen Vorlesung, in Algebra 1, gibt es auch nochmal Französisch mit L und da müssen wir uns dann konzentrieren. Aber gut, genauso machen wir es. Die Ordnung von N ist eine Präpotenz. Und jetzt haben wir also P teilt eine Präpotenz minus irgendwas. Jetzt ist eingeschränkt, was dieses irgendwas ist, denn eine Präpotenz minus irgendwas ist ganz oft nicht durch die Primzahl teilbar. Und über diese Größe hier wissen wir auch etwas. Es gibt nämlich ein Gruppenelement, das auf jeden Fall in N liegt und im Zentrum von G, nämlich rechts. Na, welches Gruppenelement liegt da auf jeden Fall? Kann das die leere Menge sein, ist meine Frage. Nee, denn? Richtig. Das neutrale Element der Gruppe, das liegt in jeder Untergruppe und natürlich auch im Zentrum. Deswegen liegt das hier auf jeden Fall drin. Und das heißt, dass das hier nicht 0 sein kann. Es ist mindestens 1. Aber ich habe doch über diese Zahl noch eine Information. Das, was hier steht, ist doch der Durchschnitt von zwei Untergruppen von G. Und der Durchschnitt von zwei Untergruppen ist auch wieder eine Untergruppe. Und wir haben gerade das Argument gehört. Jede Untergruppe von G ist auch eine P-Gruppe. Hier steht also eine P-Potenz. Mindestens 1. Und hier steht eine Präpotenz und die Differenz soll noch durch P-Teiler sein. Wie geht das denn? Geht das, wenn hier nur 1 steht? Präpotenz minus 1, kann das durch P-Teiler sein? Nee, genau, da schütteln wir jetzt alle den Kopf. Genau, wenn man so ausdrückt, dann wird sofort klar, dass es nicht geht. P ist eine Primzahl, also mindestens 2. Und dann kann eine Potenz davon minus 1 nicht durch diese Primzahl teilbar sein. Das funktioniert nicht. Das heißt also, das ist nicht 1. Aber in dem Moment, wo es nicht 1 ist, sondern größer und uns ist egal, wie groß, liegt in n geschnittenem Zentrum von G ein Element, was nicht das 1-Element ist. Und das wollten wir. Fertig. Nur Teilbarkeitsgewinns. damit liegt etwas drin, was nicht das einzige Gut ist. Das war's. Das war dieses Lemma. Das war übrigens auch Kapitel 3, das ist jetzt zu Ende. Wir atmen einmal tief durch, ich wische ein bisschen die Tafel, dann werde ich Sie fragen, was Sie für Wünsche haben für meine Rückblickfolge. Aber vorher möchte ich noch eine Sache sagen. Wenn Sie bei dieser Art der Argumentation, also hier so Teilbarkeitsgedöns oder vorher das mit den Klassen oder wenn ich mich so freue, dass wir da irgendwas anwenden und kombinieren können, und wenn Sie sich dann gar nicht freuen und wenn Sie denken, niemand will das wissen, ist okay, ist akzeptiert, man muss Gruppentheorie nicht mögen, das ist völlig in Ordnung. Wenn Sie aber an der einen oder anderen Stelle gedacht haben, oh, das ist ja cool, das macht ja Spaß, dann könnte Gruppentheorie das für Sie sein. Und dann bitte ich Sie einfach nur darum, auf dem Schirm zu haben, dass es noch weitergeht und dass man da noch mehr machen kann. Dass es ein wirklich interessantes Forschungsgebiet ist. Man kann hier bei mir Vorlesungen dazu hören, vielleicht erstmal so eine, aber man kann vor allem auch in der Richtung was machen, wenn es darum geht, sich ein Fachseminarthema auszusuchen, einen Vortrag zu halten oder eine Bachelorarbeit zu schreiben oder eine Staatsexamensarbeit oder was auch immer. Das, was wir hier machen, und wir nehmen uns jetzt ja extra sehr viel Zeit, das ist auch so ein kleiner Test für Sie. Ist es was für mich? Ist es ein Gebiet der Mathematik, was mir irgendwie Spaß macht? Oder nee, ist es mir egal oder ich finde es sogar ganz schrecklich? Dann kann ich das akzeptieren. Aber wichtig ist für mich, dass Sie irgendwie mitschneiden, was bei Ihnen passiert. Weil es ja irgendwann vielleicht mal darum geht, sich für Themen zu entscheiden, fürs Fachseminar oder so. Das war Kapitel 3. Und auch in Kapitel 4 geht es noch um Gruppentheorie, aber vorher machen wir eine kleine Pause. Haben Sie für den Rückblick auf Kapitel 3? Bei was für Themen haben Sie gedacht, ah, das ging mir zu schnell oder da bräuchte ich noch mehr Beispiele oder. Ja?
Vielleicht ist nun noch mehr Beispiele sind zu hören. Wir hatten ja schon was mit Matrizen, Spaltvektor oder Zeilvektor. Und da ist es auch zum Beispiel Konjugation oder was.
Haben Sie die Podcast-Folge dazu schon gehört? Okay, dann schlage ich vor, die anzuhören und mir dann, wenn Sie dann sagen, ja, ich hätte aber gern noch mehr oder noch andere Beispiele, mir dann nochmal zu schreiben und dann greife ich das total gerne auf. Dann mache ich das im Rückblick vielleicht nicht, aber dann vielleicht nochmal eine Extra-Folge, wo ich nochmal extra ganz unterschiedliche Gruppenoperationsbeispiele mache. Einverstanden?
Okay. Also wir werden in dem Podcast gerne auch.
Da habe ich zwei verschiedene Gruppenwirkungen und ich erkläre die auch auf zwei verschiedene Arten. Also einmal so, wie es in der Definition steht und dann nochmal anders mit so einem Homomorphismus. Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen. Aber wenn dann noch mehr Bedarf ist, total gerne. Ich habe noch ganz viele andere Beispiele. Gibt es noch andere Wünsche für Kapitel 3, für den Rückblick? Sehe ich erstmal keine, dann mache ich einfach. Und dann können Sie ja gucken, ob Ihnen irgendwas gefehlt hat. Und wir gehen zu Kapitel 4. In Kapitel 4 haben wir im Wesentlichen zwei französische und einen italienischen Namen. Der italienische Name, der später noch kommt, ist Capelli. Capelli ist ein italienischer Gruppentheoretiker, der manche Sachen gemacht hat, teilweise ungefähr zeitgleich, aber unabhängig von anderen Leuten und die Sätze wurden dann den anderen Leuten zugeschrieben. Obwohl, also einfach weil zu der Zeit sich die Information nicht verbreitet hat oder nicht weit genug verbreitet hat, dass er diese Sachen auch bewiesen hatte. Und an manchen Stellen denke ich, ja, okay, ist halt so. An mindestens einer Stelle denke ich, nee, ist eigentlich nicht in Ordnung, eigentlich sollte das nach ihm benannt werden. Das passiert nicht mehr in dieser Vorlesung. Der Satz, der jetzt als erstes kommt, ist der von Cauchy. Cauchy kennen wir ja auch aus der Analysis, Cauchy-Folgen zum Beispiel. Und Cauchy hat Folgendes gezeigt. Wenn wir eine endliche Gruppe haben und eine Primzahl, die die Ordnung dieser Gruppe teilt, nennen wir die Primzahl klein p, dann gibt es in dieser Gruppe ein Element der Ordnung p und damit dann auch eine Untergruppe der Ordnung p. Wir haben hier also den ersten Satz, der quasi umkehrt, was wir bisher immer gemacht haben. Bisher haben wir immer gesagt, Wir haben eine Teilstruktur von E und dann können wir über die Ordnung was aussagen, Ordnung eines Elements oder Ordnung einer Untergruppe oder Index oder bla bla bla. Das heißt, wir haben immer Lagrange oder sowas ähnliches benutzt. Das war die eine Richtung der Argumentation. Und für die andere Richtung hatten wir bisher nichts. Wenn wir einen Teiler der Gruppenordnung hatten, dann wussten wir in der Regel erstmal nicht so viel. Und das ändert sich jetzt. Wir wissen jetzt über Primteiler der Gruppenordnung Bescheid. Da wissen wir, es gibt Elemente dieser Ordnung. Also noch nicht. Jetzt glauben wir es erstmal nur, aber wir wissen es dann in ein paar Minuten, wenn wir das bewiesen haben. Und der Beweis, es gibt verschiedene Beweise, die unterschiedliche Ideen benutzen. Ich finde den sehr schön, den wir jetzt hier besprechen. Der folgt einer Idee von John Mackay. Und zwar werden wir wieder Wirkungen verwenden. Wir lassen wieder irgendwas operieren. Die Menge, die wir diesmal betrachten, die Menge Omega, die sieht folgendermaßen aus. Oh, und ich werde gleich ein Beispiel besprechen, denke ich. Da oben ist noch Platz. Damit wir uns die Menge Omega besser vorstellen können. Da nehmen wir nämlich Tupel. Die Länge der Tupel ist die Primzahl p, mit der wir anfangen. Und in das Tupel schreiben wir Gruppenelemente. Und die einzige Regel ist, dass wenn man diese Gruppenelemente alle miteinander verknüpft, dass dann das Einzelelement der Gruppe rauskommt. All diese Tupel sind erlaubt und all die fassen wir zusammen in einer Menge Omega. Gucken wir mal kurz, wir können ja mal die Sum 3 nochmal bemühen, weil die immerhin zwei verschiedene Primteile hat und wir dann einmal gucken können, wie das aussieht. Wenn wir also mal P ist Sum 3 und wenn wir die Primzahl 2 nehmen, dann besteht Omega aus allen Tupeln der Form 2 Einträge und das Produkt ist Identität. Zum Beispiel wäre dann das Tupel Identität, Identität in Omega, denn wenn ich die verknüpfe, kommt die Identität raus. Aber ich kann auch das Tupel nehmen, 1, 2, 1, 2. Denn wenn ich die verknüpfe, kommt die Identität raus. Das geht auch in Omega. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen 3-Zyklus nehme und den dann zweimal reinschreibe, klappt es nicht, denn wenn ich den mit sich selbst verknüpfe, kommt ja das Inverse raus und nicht das Einzige. Das kann ich aber reparieren. Wie kann ich ein Tupel bekommen, in dem ein 3-Zyklus steht? Was muss ich dann die zweite Stelle schreiben, damit es klappt? In dieser Gruppe? Ja? Richtig, das sind wir also. Und dann funktioniert das. Dankeschön. Und dann kann ich weitermachen, ich kann eine andere Transposition benutzen, ich kann die Reihenfolge vertauschen, sind ja nur zwei. Und jetzt gucken wir für die andere Primzahl, wie es da aussieht, einfach nur um ein Gefühl für die Menge Omega zu bekommen, denn wir rechnen ja gleich mit der. Da kann ich auch wieder die Identität nehmen, das ist langweilig. Und ich habe drei Einträge. Ich kann also zum Beispiel auch sowas machen wie 1, 3, Identität, 1, 3. Diesmal sind es drei Einträge. Wenn ich die alle miteinander verknüpfe, kommt das Einzelelement raus. Funktioniert. Wenn ich dagegen dreimal eine Transposition hinschreibe, die gleiche, klappt es nicht. Man könnte überlegen, ob es mit verschiedenen irgendwie klappt. Das könnte man sich überlegen. Oder man könnte sich, ich bastel mal was und wir gucken zusammen, ob es geht. Ich bastel mal 1, 2, dann 2, 3. Und jetzt möchte ich da passend das dritte Element dazu basteln. Was muss ich machen? Das dritte Element muss ja so sein, dass es mit diesen beiden zusammen multipliziert das Einzelelement der Gruppe gibt. Was muss ich nehmen? Wenn ich 1, 2 mit 2, 3 verknüpfe, komme ich auf den 3-Zyklus 1, 3, 2.
Oh, dann 1, 2, 3.
1 geht auf 2 und dann auf 3. Genau. Und dann haben Sie aber gerade schon richtig gesagt, man muss dann das Inverse nehmen. Dankeschön, also 1, 2, 3. Das würde auch funktionieren. Wir sehen also, dass diese Tupel durchaus sehr unterschiedlich aussehen können. Darauf wollte ich hinaus. Es gibt Regeln. Und die lassen gefühlt erstmal sehr viel zu. Und jetzt beim Basteln haben wir gemerkt, es sind doch ziemlich viele Einschränkungen. Und trotzdem können die Tupel so unterschiedlich aussehen.
Ja. Und natürlich darf man die auch dann vertauschen, die Einzelpärchen, dann kommt ein anderer Punkt raus.
Ist die Frage, ne?
Was sagt man?
Ja, das ist super, Sie bereiten mein Argument von gleich vor. Dankeschön. Wenn ich hier die ersten beiden vertausche, klappt es dann noch? Sie denken ja, ich denke nein. Warum denke ich nein?
Ach, die muss man ja in der Reihenfolge. Ach, ja.
Weil ich die ja in der Reihenfolge verknüpfen muss. Wenn Sie sich die Definition von Omega anschauen, dann steht ja nicht, in irgendeiner Reihenfolge soll jetzt ein Segment rauskommen, sondern in genau der. Und dann wird es problematisch. Wenn ich jetzt hier tausche, kommt nämlich der andere Dreizyklus raus und dann ist es nicht mehr das Inverse davon. Und dann kommt auch dementsprechend nicht das neutrale Element raus. Haha, gut, super, dass Sie gefragt haben. Danke.
Aber das gibt es ja zum Beispiel bei Länder vor.
Genau, also wir sehen, manchmal klappt das mit dem Tauschen, manchmal nicht. Aber wir können ja mal überlegen, ob es eine Art der Vertauschung gibt, die immer funktioniert. Wo man es nicht kaputt macht mit der Reihenfolge. Sehen Sie da was? Also, sehen Sie es direkt oder sehen Sie es, weil in meinen Notizen schon eine Andeutung steht? Ja?
Das heißt, wenn die Identität dabei ist und wenn das Gleiche mehrmals vorkommt?
Genau, wenn das Gleiche mehrmals vorkommt, dann ist klar, dass an der Stelle nichts passiert. Aber in dem Moment, wo sich was mischt, muss man aufpassen. Was aber auf jeden Fall immer stimmt, ist, wenn ich den Anfang des Tupels vorgebe, dann ist die letzte Komponente klar. Denn die muss ja dann das Inverse von dem Produkt sein, was davor entstanden ist. Das heißt also, dass wir hier vorne ganz viel Freiheit haben und dann auf einmal wissen wir, oh, das letzte Element, das ist jetzt aber eindeutig bestimmt. Da gibt es noch eine Möglichkeit. Und das werden wir gleich brauchen, wenn wir zählen, wie groß Omega ist. Und wir kommen auch auf das Thema Bewegung nochmal zurück. Ich werde gleich eine Methode erklären, wie man bei einem Tupel die Einträge verändern kann, sodass das Tupel hinterher dann trotzdem noch in Ordnung ist. Das geht nämlich. Das geht nicht. Alles will hin und her tauschen, aber manches geht. Gucken wir mal. So, was hier erstmal steht, ist, dass Omega mehr als ein Element hat. Und wenn wir jetzt mal kurz überlegen, welches Element da immer drin liegt, so habe ich ja hier auch angefangen, ich kann immer einfach an jede Stelle das Einzelelement der Gruppe schreiben. Das wird immer funktionieren. Aber unsere Gruppe ist nicht die Gruppe, die nur aus dem Einzelnen besteht, denn die Ordnung ist durch eine Primzahl teilbar. Das heißt, unsere Gruppenordnung ist mindestens 2. Und in dem Moment, wo ich noch ein anderes Element zur Verfügung habe, kann ich auch Tupel basteln, die nicht nur über alles Einzelne stehen haben. Und deswegen habe ich in Omega mindestens 2 Elemente. Und jetzt zählen wir, wie viele Elemente wir in Omega haben. Und die Idee habe ich gerade schon erklärt, deswegen steht das da auch so kurz in 1 und ohne große Begründung. Was mache ich? Erster Eintrag. Irgendwas, völlig egal. Zweiter Eintrag, irgendwas, völlig egal, darf auch dasselbe sein. Dritter Eintrag, völlig egal, irgendwas aus der Gruppe, kann auch dasselbe sein. Aber wenn ich am Ende angekommen bin, beim letzten Eintrag, da plötzlich bin ich festgelegt. Davor durfte ich machen, was ich wollte, aber wenn ich am Ende angekommen bin, dann muss ich die Leute, die davor schon da standen, in der richtigen Reihenfolge multiplizieren. Und was auch immer da dann rauskommt, das Inverse davon muss der letzte Eintrag im Tupel sein. Das heißt, da habe ich keine Auswahl mehr. Und so komme ich darauf, dass die Mächtigkeit von Omega die Gruppenordnung hoch P-1 ist. Denn ich kann an P-1 Stellen vorne alles aussuchen und dann danach habe ich gar keine Auswahl mehr. So kommt das zustande. Das ist einfach nur 10. So, jetzt wird es interessant. Jetzt gucken wir nämlich, wie wir diese Tupel manipulieren können. Und dafür, vielleicht kann ich das gleich auch in einem Beispiel erklären, aber erstmal gucke ich, was ich hier aufgeschrieben habe. Ich schnappe jetzt also so ein Tupel, die Einträge heißen G1 bis GP, die kommen also aus der Gruppe. Und wir haben im Hinterkopf, wir wissen, dass das Produkt von allen das neutrale Element ist. Und jetzt können wir auf verschiedene Arten darauf gucken. Wir können sagen, naja, das heißt, wenn ich jetzt die ersten P-1 Stück nehme und verknüpfe, dann ist das letzte dazu invers. Oder wenn ich von der Stelle 2 bis P alle verknüpfe, dann ist das zum ersten Eintrag invers. Ich kann auf diese Art und Weise Beziehungen hinschreiben. Und ich habe mich jetzt für eine entschieden, die steht dort. Wenn ich von der Stelle 2 bis zur Stelle P gehe und die Gruppenelemente alle verknüpfe, dann ist das, was rauskommt, invers zum ersten Eintrag. Damit die Bedingung erfüllt ist für Omega. Das bedeutet aber, dass ich die Reihenfolge der Einträge in dem Tupel so verändern könnte, dass ich G2 bis GP an die Stellen 1 bis P-1 schreibe und dann schreibe ich das Element, was dazu invers war, an die letzte Stelle. Denn dann stimmt ja immer noch, dass wenn ich die alle verknüpfe, das neutrale Element rauskommt. Richtig? Ich darf ja ein Element mit seinen Inversen vertauschen. Das heißt, es ist egal, ob G1 vorne oder hinten steht. Hauptsache ist es das Inverse vom Produkt der anderen Seite. Ich darf also mit meinen Tupeln Folgendes machen. Ich zeige das mal an diesem Beispiel hier. Wir haben ja hier drüber gesprochen, was wir da vertauschen dürfen. Wildtausch ist nicht erlaubt, aber ich darf alle quasi einen Platz nach vorne rutschen lassen und das vorderste Element nach hinten schreiben. Das heißt, ich darf daraus das neue Element basteln. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ich bewege also alles in einem P-Zyklus. Richtig? Alles rutscht wie in einem P-Zyklus in der symmetrischen Gruppe so einen Platz nach vorne. Und das vorderste Element wandert nach hinten. Ha, damit haben wir jetzt also begründet, was ich hier hingeschrieben habe. Dass nämlich, wenn ich alle Permutationen der Menge Omega angucke, und die bilden ja eine Gruppe mit den anderen Ausführungen, dass ich dann da drin ganz bestimmte Elemente finde, die so wirken, wie wir das gerade besprochen haben. Die nehmen sich nämlich so ein Element aus Omega und vertauschen die Einträge so wie gerade besprochen in so einem P-Zyklus. Und wir haben gerade geklärt, wir landen wieder in Omega. Also wird auf diese Art und Weise jedes Element von Omega wieder nach Omega hinein abgebildet. Und wenn ich dann auch noch verlange, dass das bijektive Abbildungen sind, dann bin ich in der Menge S, also in der Gruppe aller Permutationen. Diese Vertauschung, über die wir gerade gesprochen haben, bewirkt offensichtlich eine bijektive Abbildung, denn ich kann das einfach rückgängig machen mit allen Einträgen. Ne? Also ich habe mein Tupel, ich wende diesen Zyklus einmal an, die tauschen die Plätze, aber das kann ich natürlich genauso wieder rückgängig machen, indem die in die andere Richtung rutschen. Wir kommen jetzt zum Teil 2 und da sehen wir so ein Element X, das heißt, ich muss jetzt einmal einführen, was dieses Element X ist. Wie schreibe ich das am besten hin? Sei X aus S folgende Permutation von Omega. Ich schreibe jetzt einfach einmal formal hin, was die tun soll. Ist nämlich das Element Omega 1 bis Omega P aus Omega, das heißt, diese kleinen Omegas sind jetzt Gruppenelemente und das Produkt ist das Neutralelement. Und ich kürze es einmal ab, damit ich das nicht alles abschreiben muss. Omega ist jetzt das Element, das Ganze, und Omega 1 bis Omega P sind die Einträge. Und ich soll jetzt ja sagen, was dieses Element X mit Omega macht, also wie Omega abgebildet wird von X. Das schreibe ich jetzt hin. Und ich definiere das als das, was wir gerade geklärt haben. Alle Einträge rutschen ein nach vorne, der vorderste geht nach hinten. Auf die Art und Weise habe ich eine Abbildungsvorschrift hingeschrieben. Und es ist auch sofort ersichtlich, dass das eine bijektive Abbildung ist. Warum das von Omega nach Omega abbildet, das mussten wir kurz begründen, haben wir aber vorher gemacht. Wir haben uns vorher überlegt, dass diese neuen Leute auch wieder nach Omega sind. Also ist alles klar. Ich habe hier wirklich ein Element, was eine Permutation von Omega bewirkt. Ich habe eine Abbildungsvorschrift, dann kann ich mir als nächstes die Frage stellen, naja, Omega ist eine endliche Menge. Wir haben die Mächtigkeit, Gruppenordnung hoch P-1. Das heißt, dass diese Gruppe S aller Permutationen davon auch endlich ist und wir könnten uns wieder ausrechnen, was es ist. Und dann kann ich mich doch mal fragen, was für eine Ordnung das Element X als Gruppenelement dieser Permutationsgruppe hat. Welche Ordnung hat X? Denn ich möchte die von X erzeugte Untergruppe angucken und um die zu verstehen, muss ich verstehen, welche Ordnung. Um die Ordnung eines Gruppenelements auszurechnen, müssen wir, ja, wir haben zwei Möglichkeiten, haben die Definition. Wir gucken uns die davon erzeugte zyklische Gruppe an und schauen, wie groß die ist. Oder wir schauen, wie oft man das Element mit sich verknüpfen muss, bis das neutrale Element der Gruppe rauskommt und nehmen dann die kleinste Möglichkeit, also den kleinsten möglichen Exponenten, der mindestens 1 ist. Naja, wie oft muss ich diese Vertauschung hier machen, damit alle Tupel hinterher wieder so aussehen wie vorher. Sehen Sie das? Ja?
P-mal.
Genau, das ist so, als würde ich einen P-Zyklus aus irgendeiner symmetrischen Gruppe anwenden. Ne? So sieht das im Prinzip aus. Auf den Einträgen. Ja, wenn ich das P-mal nacheinander mache, kommt bei jedem solchen Tupel wieder das ursprüngliche Tupel raus und das heißt, dass die Ordnung von X in dieser Gruppe S höchstens P ist. Wenn ich das Thema nacheinander ausführe, ist klar, ich lande wieder bei der identischen Abbildung. Aber das heißt ja nicht, dass die Ordnung wirklich genau P ist, sondern nur höchstens P. Schreiben wir das aber hin, das ist besser als nichts. Wir sehen, die Ordnung von X ist kleiner gleich P. Wir wissen noch mehr, wir wissen nämlich, oder steht das irgendwo? Sonst überlegen wir uns das jetzt zusammen. P ist ja eine Primzahl. Das heißt also, dass die von X erzeugte Gruppe jetzt höchstens P-Elemente hat, aber die Gruppenordnung muss ja, na, das ist kein guter alles zu erklären. Moment, ich kann es besser. Also nochmal, wenn ich x, p mal nacheinander ausführe, dann kommt die identische Abbildung raus. Die Ordnung von x ist jetzt nicht nur kleiner gleich p, sondern ich behaupte, die ist sogar ein Teil davon. Und das kann man sehen, zum Beispiel mit Teil mit Rest. Also wenn ich mir jetzt die Ordnung von x angucke und dann p mit Rest durch diese Ordnung teile, dann habe ich halt sowas wie p gleich irgendwas mal diese Ordnung plus was Kleineres. Und dann rechne ich aus, dass dann diese kleinere Zahl schon ausreicht als Exponent. Also muss sie 0 sein. Und p ist aber eine Primzahl, die hat nicht so viele Teiler. Die einzigen natürlichen Teiler sind 1 und p. Und so kann man sehen, dass wenn die Ordnung kleiner gleich p ist, dass sie dann wirklich 1 oder p sein muss. Was für Gruppenelemente haben Ordnung 1? Ich schreibe das erstmal kurz an. Es muss sogar die Ordnung von x 1 oder p sein. Kann es sein, dass die Ordnung von x 1 ist? Das würde ja bedeuten, dass x selber schon die identische Abbildung ist auf Omega. Und theoretisch könnte das sein. Aber das ist doch eine sehr besondere Situation, oder? Was würde das denn heißen? Das würde doch heißen, dass bei all Tuppeln x bei dieser Zyklenbewegung nichts macht. Überlegen wir mal kurz, was das heißt. Hier steht so ein Tuppel. Was heißt es, dass bei dieser Vertauschung, die x bewirkt, das Tuppel sich nicht verändert? Was weiß ich denn über die Einträge? Ja,
die sind
dann alle gleich. Dankeschön. Die sind dann alle gleich. Und wenn die alle gleich sind und ihr Produkt das neutrale Element der Gruppe ist, dann ist es zusammen eine sehr starke Information. Wir kommen da gleich hin. Erstmal möchte ich darauf hinaus, dass es nicht sein kann, dass die Ordnung von x 1 ist. Also ich möchte jetzt gerne auf den Widerspruch hinaus in der Situation, wo x selber die identische Abbildung bewirkt, dass also alle diese Tuppel aus Omega sich nicht bewegen. Und Sie haben ja gerade gesagt, wenn die sich alle nicht bewegen, heißt es ja, bei all diesen Tuppeln sind alle Einträge gleich. Das heißt, wir müssen jetzt kurz gucken, ob es sein kann, dass bei Omega bei allen Tuppeln alle Einträge gleich sind. Es kommt uns vielleicht auf den ersten Blick irgendwie komisch vor, aber man muss da schon nochmal was hinschreiben. Was wir jetzt schon mal haben, ist das, was hier in 2 steht. In dem Moment, wo wir wissen, dass die Ordnung von x 1 oder p ist, sind wir noch nicht fertig, aber wir sind zumindest fertig mit dem, was hier steht in Punkt 2, was wir zeigen wollten. Denn die Ordnung von x ist ja nichts anderes als die Ordnung der von x erzeugten zyklischen Gruppe. Das heißt, es ist egal, ob ich schreibe, die Ordnung von x ist 1 oder p, oder ob ich schreibe, die von x erzeugte zyklische Gruppe hat Ordnung 1 oder p. So, das ist wirklich genau das. Das heißt, dass wir hier mit dem Beweis von 2 fertig sind. Dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ups. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen mehr aufgeschrieben hier. Muss ich mal eben schauen. Hey. Genau. Da steht ein bisschen mehr. Als nächstes. Also. Ich habe ja gesagt, was passiert, falls x tatsächlich Ordnung 1 hat. Da kommen wir in eine sehr spezielle Situation. Aber auch dann, wenn x Ordnung p hat, passiert was Spezielles. Und was die beiden Situationen gemeinsam haben, ist die, dass die Ordnung von x eine Potenz der Primzahl p ist. Die von x erzeugte zyklische Gruppe hat jetzt ja Ordnung 1 oder p, also p hoch 0 oder p hoch 1. Und deswegen ist die von x erzeugte zyklische Gruppe eine p. Stichwort p-Fixpunkt. Es kommt nochmal. Okay. x ist eine P-Gruppe. Diese P-Gruppe operiert auf Omega. Die x und die Potenzen davon bewirken ja irgendwelche Permutationen von Omega. Wir wissen auch, wie haben wir gerade geklärt. Wir haben jetzt also die Wirkung einer P-Gruppe auf der Menge Omega. Und das heißt, dass wir schon die Situation für das P-Fixpunkt-Lemma haben. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist diese Menge Delta, die im P-Fixpunkt-Lemma steht. Die haben wir vorhin schon gesehen. Müssen wir immer erstmal verstehen, was diese Menge Delta eigentlich ist. Und damit sind wir jetzt ganz nah dran an der Argumentation, die wir gerade bei Ihnen schon gesehen hatten. Also, schreibe ich es einfach auf. P-Fixpunkt-Lemma. Omega ist Omega. Jetzt müssen wir aufschreiben, was Delta ist. Achso, die wirkende Gruppe ist E. Das schreibe ich jetzt nicht hin. Was ist dieses Delta? Delta war ja nach Definition im P-Fixpunkt-Lemma die Menge aller Punkte, die von jedem Gruppenelement festgelassen wurden. Also schreiben wir das jetzt einmal hin. Das sind dann die Omega aus Omega mit der Eigenschaft, dass die von jedem Element der wirkenden Gruppe, und das ist jetzt diese hier, festgelassen werden. Aber wenn man hier festgelassen wird, in dieser zyklischen Gruppe, reicht es, wenn ich schreibe, man wird von x festgelassen. Denn wenn man von x festgelassen wird, dann auch von allen Potenzen, also von allen Leuten da drin und umgekehrt. Das reicht also, wenn ich schreibe, Omega und x. Wenn Omega, und jetzt kommt das Argument, wenn ich von x festgelassen werde bei dieser Vertauscherei, dann heißt es, alle meine Einträge müssen gleich sein. Das heißt, es sind diejenigen Omega aus Omega bei Form, Omega gleich, ja, wie schreibe ich das hin? Omega 1 bis Omega p. Und die sind alle gleich. So, das ist die Menge Delta. Und jetzt sagt uns das P-Fixpunkt-Lemma, wenn wir das dort aufwerfen, jetzt spielen wir das gleiche Spiel wie vorhin. Was für Informationen haben wir und was können wir zusammen präsentieren? Hast du eine Frage? Ja?
Warum wir jetzt bei dem x nur den Fall von 1 nehmen?
Nee, wir nehmen beide. Wir nehmen beide. Ich betrachte tatsächlich jetzt immer noch beide Fälle gleichzeitig. X könnte Ordnung 1 haben oder Ordnung p. Momentan unterscheide ich da nicht. Hauptsache, es ist eine Potenz von p. Das heißt, es ist eine p-Gruppe. Die Gruppe, die nur ein Element hat, ist bei mir auch eine p-Gruppe. Ordnung p und 0. Wenn die Ordnung.
Dann alle gleich sein.
Ah, jetzt verstehe ich Ihre Frage. Ah, okay. Moment. Überlegen wir doch mal kurz, was das hier heißt. Ja? Ich schreibe es einfach aus. Danke. Danke fürs Nachfragen. Da haben wir jetzt diese Einträge, Omega 1 bis Omega p. Und das soll gleich bleiben, wenn ich x drauf anwende. Gucken wir nochmal ganz genau hin. Was machte x? Das steht da oben. Die Einträge rutschen alle ein nach vorne und der vorderste nach hinten. Da schreibe ich das mal hin. So. Jetzt habe ich das einmal gemacht und es durfte sich nichts verändern. Das heißt, W1 muss W2 sein, W2 muss W3 sein und so weiter. Auch hier stimmt das, dass dann die ersten Einträge gleich sind. Das stimmt immer. Dafür ist egal, ob x Ordnung p hat oder Ordnung 1. Das liegt einfach an dieser Vertauschung. Wenn ich die mache und wenn sich dadurch nichts ändert, dann kann ich, indem ich sukzessive gucke, sehen, dass die Einträge gleich sind. Zwei Tupel sind ja genau dann gleich, wenn alle Einträge übereinstimmen, oder? Okay, und dann benutze ich nur das. Diese beiden Tupel sind gleich. Also muss der erste Eintrag gleich sein, also ist Omega 1 gleich Omega 2. Jetzt gucke ich weiter, die beiden Tupel sind gleich, also ist auch der zweite Eintrag gleich. Der zweite Eintrag hier ist Omega 2, der zweite Eintrag hier ist Omega 3, also sind die auch gleich. Also habe ich jetzt Omega 1 gleich Omega 2 gleich Omega 3. Und jetzt gehe ich einfach weiter und dann sehe ich am Ende alle Einträge sind gleich. Ja, aber gut, dass Sie nachgefragt haben, denn man musste wirklich noch einmal dazu hinschreiben. Okay. Alle Einträge sind gleich. Das steht hier. Und jetzt haben wir die Begründung dafür stehen. Und das Gefäßpumplemma sagt, P teilt diese Zahl. Und ich habe gesagt, wir puzzeln. Also fangen wir vorne an. Was wissen wir nochmal über die Mächtigkeit von Omega? Die hatten wir doch ausgerechnet. Was war das nochmal?
Mächtigkeit von G hoch minus 1.
Genau. Ordnung, weil es ein Grund ist, würde ich Ordnung sagen, aber Sie haben völlig recht. Ordnung von G hoch P minus 1. Aha! Laut Voraussetzung in diesem Satz ist die Gruppenordnung doch durch unser kleines P teilbar. Das heißt, wenn ich die jetzt ein paar Mal mit sich selber multipliziere, dann ist das, was rauskommt, immer noch durch P teilbar. Einverstanden? Ich habe also P teilt diese Differenz und P teilt den ersten Teil. Dann muss P auch den zweiten Teil teilen. Das heißt, P teilt das. Und jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ist es 0, P teilt 0, das heißt, es würde gehen. Oder, wenn das nicht 0 ist, dann muss es mindestens P sein. Ansonsten klappt das mit der Teilbarkeit nicht. Da P ein Teiler von Omega, von der Mächtigkeit von Omega ist, folgt jetzt, dass dieses Delta die leere Menge ist, oder die Mächtigkeit ist mindestens P. Ansonsten klappt das mit der Teilbarkeit. So, und jetzt würde ich mal sagen, das hier können wir doch alle gemeinsam sofort ausschließen. Ne? Wir sehen doch alle ein Tupel, was ein Delta liegt. Oder? Delta ist nicht die leere Menge. Was sehen wir da?
Ich würde nur muss P noch ein Teiler von Omega.
Die Gruppenordnung ist doch durch P teilbar, nach Voraussetzung im Satz. Das steht da, so haben wir angefangen, P teilt die Gruppenordnung. Und wenn P das teilt, dann teilt es ja auch alle Vielfachen davon. Und deswegen teilt es die Mächtigkeit von Omega. Okay, und jetzt gucken wir, was wir in Delta auf jeden Fall sehen. Sie können mir alle einen Tupel sagen, das auf jeden Fall in Delta liegt. Also wo sich nichts bewegt, wenn man jetzt drauf sitzt. Beziehungsweise es bewegt sich was, aber das macht nichts, weil alle Einträge gleich sind. Was für ein Tupel können wir auf jeden Fall nicht schreiben, dass es erfüllt? Ja.
Identität, Identität.
Genau, wir schreiben einfach das Einzelelement der Gruppe überall hin. Das geht, denn das Einzelelement der Gruppe haben wir auf jeden Fall zur Verfügung. Und dann schreiben wir das P mal nacheinander hin. Das Produkt von dem Ganzen ist 1. Ist ja nicht verboten, dass überall das Gleiche steht. Das heißt, Delta ist nicht leer. Wenn ich nicht leere Menge bin, dann liegt irgendwas drin. Dann haben wir gerade geklärt, dann haben wir mindestens P Elemente. Und mindestens P Elemente heißt mindestens 2, denn jede Primzahl ist mindestens 2. Mindestens 2 heißt, das ist nicht das Einzige. Ah, da ist noch was anderes. Und dass da was anderes drin ist, heißt, da muss irgendwo was anderes stehen als das einzelne Element der Gruppe. Moment. Sage Delta aus Delta und ich schreibe es mal aus, Delta 1 ist Delta P und nicht das, wo überall 1 steht. Moment. Auf der einen Seite wissen wir über die Leute aus Delta, dass da alle Einträge gleich sind. Aber wir wissen auch, dass diese Einträge jetzt nicht alle das Einzelelement der Gruppe sind. Ja, aber dann müssen die doch irgendein anderes Gruppenelement sein. Dann schreibe ich das hin. Dann existiert irgendein Gruppenelement, ich nenne es mal A, aus G, so, dass diese Deltas hier alle dieses A sind. Was die Leute aus Omega gemeinsam haben. In der Definition von Omega stand doch, dass diese Tupel aus Gruppenelementen bestehen müssen und das Produkt der ganzen Gruppenelemente ist aber das Einzelelement der Gruppe. Das heißt, wir wissen noch mehr. Wir wissen nicht nur, dass diese Deltas alle ein einzelnes Gruppenelement sind und nicht eins, sondern wir wissen auch, dass wenn wir die alle multiplizieren, dass dann eins rauskommt. Und dann sind wir fertig, weil ja PEP ist. ich schreibe mal kurz was hin. die ist, in der alles passiert. Also ist 1 das gleiche wie das Produkt über die ganzen Deltas. Aber jedes Delta ist ja einfach nur A, also ist das A und B. Und A selber war aber nicht 1. Und deswegen haben wir jetzt ein Element der Primzahlordnung klein p gefunden in unserer Gruppe. Mit ein bisschen Vorarbeit und ein bisschen Gequatsche und sie haben auch mitgeholfen, ganz viel. Aber Mensch, wenn das kein gutes Timing ist, wir sind genau fertig mit dem Beweis des Satzes, dann würde ich doch sagen, haben wir uns den Feierabend verdient, oder? Bis nachher.